Weltfunk.
So sieht's aus. Guten Abend miteinander und willkommen beim Weltfunk auf Radio Free FM. Ihr hört die 102,6 in Ulm und in Neu-Ulm und außen drumherum und ihr seid vielleicht im Stream auf www.freefm.de. Da kann man uns natürlich auch hören, weltweit. Und heute am Donnerstagabend haben wir das Thema, weil wir heute den 2. Mai haben, den Tag nach dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, haben wir heute das Thema Gewerkschaftsarbeit weltweit, haben wir es genannt, beziehungsweise gewerkschaftliche Kämpfe weltweit, auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland. Und zu diesem Thema haben wir uns einen Gast heute eingeladen, nämlich Esteban von der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt, kurz der IGBAU oder IGBAU, wie es auch manche nennen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Matthias. Ich freue mich, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja auch gestern gesehen tatsächlich auf der 1. Mai-Kundgebung. Es hat mich sehr gefreut. Ja, und ich freue mich heute auf die nächste Stunde mit allen beisammen.
Ja, wir werden uns so ein bisschen drüber unterhalten, wie Gewerkschaftsarbeit aussieht in einem globalen Kontext. Kann ja, wenn man die Geschichten manchmal so hört, kann das halt auch durchaus etwas gefährlich sein in anderen Regionen der Welt, nicht in Europa. Vielleicht noch kurz zu dir, Esteban, was machst du denn eigentlich beruflich? Wie sieht es so aus, bei einer Gewerkschaft zu arbeiten?
Ja, also hast du es ja schon erwähnt, ich bin hauptamtlicher Funktionär oder Angestellter bei der IGBAU. Das ist eine DGB-Gewerkschaft. Das mache ich jetzt seit 2016 und bin in Ulm ansässig. Das heißt, mein Büro ist im Haus der Gewerkschaften in Ulm. Und mein Einzugsgebiet ist relativ groß, das heißt, ich betreue ganz Südwittenberg, bedeutet vom Bodensee so ein bisschen unter Stuttgart über die Schwäbische Alb hinweg. Das heißt, da kommen einige Kilometer zusammen. Genau. Und mein Schwerpunkt in meiner Tätigkeit ist die Baustoffindustrie und auch die Gebäudereinigung, also Facility Management. Genau. Alles, was outgesourced wurde in den 90er Jahren. Das war ja alles in Vergangenheit sozusagen im selben Hause. Mittlerweile sind das alles Fremdfirmen, die diese Tätigkeiten letztlich tätigen. Ja.
Da sind wir wahrscheinlich schon bei der täglichen Arbeit oder bei Schwierigkeiten, die es auch geben könnte. Klingt ja nach einem spannenden Feld. Was sind denn da die Problemlagen?
Boah, ich würde vielleicht noch was zum 1. Mai sagen, weil das hast du ja vorhin angerissen. Ist ja ein unser Kampftag sozusagen, hört sich immer so ein bisschen für einige erschreckend an. Was heißt Kampftag? Ja, selbstverständlich ist ein Kampftag. Denn viele Selbstverständlichkeiten, die wir heute, oder zumindest in Westeuropa, von denen wir genießen tagtäglich, ne, die wurden ja erkämpft. Das heißt, das kam nicht irgendwie als Geschenk des lieben Gottes auf uns zu, sondern es gab Menschen vor uns, die sich für bestimmte Thematiken, für bestimmte Sachen eingesetzt haben. Nicht nur im Bereich der Arbeit, in allen Bereichen, aber jetzt spezifisch zum 1. Mai geht es tatsächlich um Arbeitsbedingungen, um Rahmenbedingungen, Lebensbedingungen, die uns tagtäglich dann treffen. Und der 1. Mai ist tatsächlich zurückzuführen auf eine Bewegung in den USA. Und zwar gab es am 1. Mai 1886 eine große Streikwelle, an der rund 400.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen teilnahmen und die den 8-Stunden-Tag forderten. Und daraufhin gab es dann am 2. und 3. Mai gewalttätige Auseinandersetzungen in Chicago. Da sind auch einige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gestorben, tatsächlich wurden ermordet durch die Staatsgewalt. Und daraufhin ist dieser Tag letztlich dann im kollektiven Gedächtnis der Arbeiterbewegung weltweit geblieben. Und bis heute entsprechend werden an dem Tag Forderungen artikuliert. Denn es sieht nicht überall so aus wie bei uns in Deutschland, wobei auch hier in vielen Bereichen auch noch eine prekäre Beschäftigung vorherrscht, über die wir auch nochmal im Laufe der nächsten Stunde sprechen werden.
Das heißt, auch deshalb noch ist der 1. Mai heute ein Feiertag in Deutschland, an dem man nicht arbeiten muss. Zumindest wenn man nicht in einer Branche ist, die trotzdem arbeitet, wie zum Beispiel im Krankenhaus.
Ah, es ist korrekt. Ich hadere immer so ein bisschen mit dem Wort Feiertag, ne? Weil es ist richtig, also wir feiern die Errungenschaften selbstverständlich, die schon erkämpft wurden, aber es wird oft so übernommen, ja, wir haben frei, wir entspannen uns und eigentlich, zumindest in meiner Wahrnehmung, sollte es ein Tag sein, wo alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gefordert sind, auf die Straße zu gehen, weil auf Missstände aufmerksam zu machen oder sich auch solidarisch zu zeigen mit anderen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen weltweit, wo halt die Kämpfe noch tatsächlich ganz anders ausgefochten werden als hier bei uns. Und von daher ist es immer schön, wenn man dann viele Leute auf diesen 1. Mai-Kundgebungen bundesweit sieht, die sich dann weiter solidarisch zeigen und gemeinsam dann für Forderungen eintreten. Genau, das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, und das war gestern auch ein ganz schöner Tag bei uns in Ulm. Kämpferig, da sind viele Forderungen gefallen. Es gab gute Reden, gute Diskurse von den eingeladenen Gästen und auch sehr gute Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
Die Forderungen bzw. das Motto des DGB am gestrigen 1. Mai war ja mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Wenn man jetzt die globale Perspektive einnimmt und sich den globalen Querschnitt anschaut, was wäre denn am ehesten die Forderung, die man weltweit stellen sollte? Ist es die nach einem höheren Lohn oder die nach mehr Freizeit oder die nach mehr Sicherheit? Was bewegt die Leute denn am ehesten, wenn wir mal den Blick aus Deutschland rausnehmen?
Also ich würde natürlich, es ist immer, geht es ums Geld natürlich, ja, also es geht um mehr Lohn. Das würde ich auch so ein bisschen in Verbindung setzen mit sozialer Gerechtigkeit. Ja, das hat ja auch damit was zu tun, wenn man das sozusagen auf die, sagen wir mal, weltweit überträgt. Es geht halt um soziale Gerechtigkeit, ja, und das beinhaltet natürlich ein Lohn, ein Einkommen, welches dann auch ausreichend ist, um tatsächlich über die Runden zu kommen, ja, und sich vielleicht auch irgendwas in der Freizeit genießen zu können, weil letztlich glaube ich, sind wir natürlich in einer privilegierten Situation, trotz der Missstände, die wir auch haben, aber es geht tatsächlich hier nicht ums im Überleben, ja, ums letztlich ums Essen, ja, um satt zu werden, sondern wie in den, ich würde sagen, in einem Großteil der Länder weltweit, ja, wo es tatsächlich ein Kampf, ein tagtäglicher Kampf ums Überleben ist. Hier geht es tatsächlich um Lohn, um Freizeit, ja, was auch letztlich nichts Verwerfliches ist. Im Gegenteil, wir müssen auch froh sein, dass wir diese Verhältnisse haben, die jetzt vorherrschen, wobei natürlich auch immer zu hinterfragen ist, wie diese Verhältnisse tatsächlich dann auch hier umgesetzt wurden, auf welche Kosten, das darf man nicht vergessen. Ja.
Ich wollte es gerade sagen, man hat hier, diskutiert man teilweise schon über Sachen wie Altersteilzeiten, Vier-Tage-Wochen etc. Und es gibt einige Länder, da gibt es noch nicht mal ein Renteneintrittsalter, geschweige denn die Rente irgendwie, da kann man auch gar nicht über Altersteilzeit diskutieren. Ich will diese Diskussion nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Aber kann man insofern sagen, dass die Realitäten für deutsche Arbeitnehmer schon ein Stück weit andere sind, als sagen wir jetzt mal für Arbeitnehmer in Chile, Südasien, ja, wie auch immer. Divergiert das so stark, also dass man da schon gar nicht zusammenkommt mit Forderungen?
Also ist eine gute Frage. Und ich würde sagen, ja, man kommt nicht zusammen, denn wir haben komplett geteilte Welten tatsächlich. Wir leben zwar in einer, auf dem Planeten Erde, aber auf diesem Planeten herrschen tatsächlich komplett unterschiedliche Realitäten vor. Also wir sind so weit auseinandergedriftet, dass wir tatsächlich eine Wohlstandsoasen haben, ja, und in der wir leben. Und hier haben wir privilegierte Verhältnisse, von der andere auch nur träumen können, ja, und ist natürlich auch ein Hauptgrund für die Migration, ja, in diese Wohlstandsoasen, ist ja logisch. Man kommt aus einer, aus der, ich würde das mal aus der kapitalistischen Peripherie nennen, und man emigriert in die kapitalistischen Zentren, ja, ist, und das, und da sind halt Welten dazwischen, keine Frage, ne, und ich würde auch behaupten, dass In anderen Ländern würden Sie wahrscheinlich denken, dass wir hier fantasieren, wenn wir über bestimmte Rahmenbedingungen hier vor Ort berichten würden. Ja, das ist Fakt. Und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich im Ausland unterwegs bin und da auch mit Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen in Kontakt trete. Und sie fragen mich bestimmte Sachen, wie es in Deutschland ist. Und da werden halt die Augen weit geöffnet und zum Teil wird ungläubig nachgefragt, ist es tatsächlich so?
Hast du da konkrete Beispiele?
Also ich würde jetzt mal ein konkretes Beispiel berichten. Ich war in Chile tatsächlich, vor 3 Wochen bin ich zurückgekommen und da würde ich sagen, dass mein Freundeskreis eher auch so zu einem privilegierten Freundeskreis gehört und ich habe ihnen über die Möglichkeit des Bildungsurlaubs berichtet hier in Deutschland. Ja,
ich war, wie funktioniert denn das?
Was meinst du, Bildungsurlaub?
Bildungsurlaub, wie funktioniert das?
Ja, also Bildungsurlaub hat in Deutschland jeder Anspruch bis auf Bayern und Sachsen, meine ich. Genau. Man hat 5 Tage Zeit, sich zu bilden in der Materie, die man selbst als wichtig erachtet. Da gibt es unzählige Bildungsträger und auch Kurse, die man besuchen kann. Ich selbst besuche jetzt im September in Portugal einen Bildungsurlaub mit Thematik 50 Jahre Nelkenrevolution in Portugal. Das interessiert mich brennend. Genau, habe mich entsprechend angemeldet, habe mich beim Träger angemeldet, bekomme entsprechend die Unterlagen zugesandt, sende diese an mein Arbeitgeber und ja, wenn nichts dagegen spricht, wird das genehmigt. Was die Gründe, die dagegen sprechen könnten, müssen auch schon so tragend sein, dass das sozusagen verneint werden kann, ja. Und wenn das sozusagen abgelehnt wird, dann nimmt man diese Tage auch mit ins nächste Jahr.
Das ist sozusagen ein Sonderurlaub, den man beantragen kann, ungefähr für eine Woche.
Ja, kann man so ein bisschen als Sonderurlaub benennen. Es heißt halt Bildungsurlaub. Es ist bezahlter Urlaub tatsächlich. Das heißt, man bekommt weiter sein Entgelt. Man muss natürlich die Kosten für diesen Bildungsurlaub selbst tragen. Also wenn es Anreisekosten gibt, wenn es Kosten gibt bei dem Bildungsträger, das muss man selbstverständlich selbst tragen, genau. Und diese Geschichte war für meine Bekannten, meine Freunde in Chile, war unvorstellbar, konnten sich nicht vorstellen. Und da hatten wir lange Gespräche und auch Diskussionen darüber, wie es umsetzbar ist und also weit entfernt. Und wir sprechen jetzt von Chile, ist jetzt kein, sagen wir mal, ist ein Schwellenland, ist kein armes Land in dem Sinne, hat ein relativ hohes Pro-Kopf-Einkommen. Aber auch da ist das für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen unvorstellbar.
Diesen Bildungsurlaub.
Genau. So, und da sprechen wir halt von den komplett unterschiedlichen Realitäten. Ja.
Was sind denn die konkreten Probleme der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort im Moment? Also geht es sozusagen, um zurückzukommen, geht es um mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit an der Stelle?
Also in Chile spezifisch würde ich sagen, es geht momentan tatsächlich um eine gerechtere Einkommensverteilung. Chile ist ein Land, welches eigentlich einen relativ hohen Pro-Kopf-Einkommen hat, mit circa, also verglichen mit Portugal, Pi mal Daumen, 18, 19, 20.000 US-Dollar jährlich. Also es ist verglichen mit einigen südeuropäischen Ländern, ja, höheres Pro-Kopf-Einkommen, deutlich höher als Bulgarien zum Beispiel, EU-Land. Makroökonomisch steht es wirklich sehr gut da. Aber wenn man dann auf mikroökonomischer Ebene, also sprich sich anschaut, was die Leute vor Ort verdienen, dann sieht man, dass 70% der Chilenen zum Mindestlohn arbeitet. Das sind aktuell plus minus, je nach Währungsschwankung, circa ja 350, 380 Euro. So, aber das Preisniveau in Chile ist, würde ich sagen, fast 1:1 übertragbar mit dem deutschen Preisniveau. So, da kann man sich ausrechnen, ja, wie man mit diesem Einkommen überleben kann, ne? Das heißt, auch dort driftet die Gesellschaft komplett auseinander und du hast halt wirklich Chilen, die haben ein Einkommen deutlich höher als wir, sind so 10-15% der Chilen, die trifft man auch immer wieder hier in Europa auf Europareise an, aber 70% der Chilen schuftet halt tatsächlich für einen Mindestlohn und muss sehen, wie sie bei diesem hohen Preisniveau über die Runden kommt, und das führt natürlich dann, dass vier Generationen im Haus leben müssen, halt von der Uroma bis zum Enkel, weil man sich das nicht leisten kann, da auszuziehen. Man muss irgendwie sehen, wie man dann über die Runden kommt. Und deshalb ist tatsächlich in Chile, es geht tatsächlich um Lohn immer noch. Also es geht nicht um irgendwie Freizeit oder irgendwie Work-Life-Balance, das ist noch weit entfernt. Man kämpft tatsächlich dort, wie man über die Runden kommt. Und wir sprechen vom reichsten Land Lateinamerikas.
Ja, also tatsächlich die ganz harte Forderung, Geld für Arbeit, in dem Sinne dann auch mehr Geld für die Arbeit, die man tagtäglich leistet. Wir werden uns gleich noch weiter unterhalten über Themen wie den Niedriglohnsektor, auch in Deutschland, und über Arbeitsmigration, die es selbstverständlich gibt, und natürlich auch in unseren Niedriglohnsektor hinein. Das machen wir nach einer kurzen Musikpause, hören wir uns gleich wieder. Wir hören rein in Chai the Cat. Ja, viel Spaß damit und bis gleich.
Weltfunk.
Genau der. Herzlich willkommen zurück beim Weltfunk. Ihr hört immer noch die 102,6, ihr seid immer noch bei Radio Free FM. Ihr habt nicht abgeschalten, haha, beim Thema Gewerkschaftsarbeit weltweit, gewerkschaftliche Kämpfe rund um den Globus. Ja, wir hatten es jetzt gerade schon vom Thema, worum geht es in den Arbeitskämpfen in Chile beispielsweise im Vergleich zu den Diskussionen, die man hier in Deutschland führt, um die auch gar nicht klein zu reden. Jetzt würde mich ja ein bisschen interessieren, deine Branche, Gebäudereinigung, wie läuft das ab, wenn man Menschen in der Gebäudereinigung organisiert, was sind die Schwierigkeiten? Hat das internationalen Bezug auch irgendwie?
So, wir haben ja gerade hier umgebaut. Ich will mich entschuldigen, weil man hat mir gesagt, dass mein Stuhl knatscht.
Wir haben den knarzenden Stuhl ausgenutzt.
Genau, jetzt stehe ich halt, aber ist auch angenehm. So, genau, also zur Gebäudereinigung, das ist halt auch ein heißes Thema. Wir hatten ja in Deutschland, ich würde sagen in Westeuropa in den 90er Jahren vor allem, die Entwicklung der Outsourcung, also es ist eigentlich ein weltweites Phänomen gewesen. Da hat man bestimmte Teile ausgegliedert aus den Betrieben. Man spricht vom atmenden Betrieb, das heißt, es gibt eine Kernbelegschaft und drumherum, damit ein Betrieb atmen kann, werden halt bestimmte Teile einfach zugekauft. Genau. Und in dieser Phase wurde auch die Gebäudereinigung outgesourced, bedeutet, ja, die Reinigungskräfte sind nicht mehr direkt in dem Unternehmen angestellt, ja, sondern die sind sozusagen Dienstleister für das Unternehmen. Er kauft sich das letztlich ein. Die Reinigungskräfte schaffen zum Teil da 20, 25 Jahre im selben Unternehmen, sind aber nicht Teil der Belegschaft, ja, werden halt von ihrem Arbeitgeber, von diesem Fremddienstleister letztlich bezahlt. Das führt natürlich zu Spannungen, führt zu Problemen. Die Probleme zum Beispiel sind, dass dann in der Regel vor Ort kein Ansprechpartner ist. Sie fühlen sich zwar Teil des Unternehmens, wenn sie Probleme haben, wissen Sie nicht, wen Sie ansprechen sollen, gehen Sie oft zum Betriebsrat vor Ort in größeren Unternehmen und er sagt, ja, wir sind eigentlich nicht dein Ansprechpartner. Sorry, wir können dir nicht helfen.
Weil du bist gar nicht in unserer Firma.
Genau, du bist gar nicht in unserer Firma. Dann kommt natürlich auch nochmal erschwerend dazu, dass wir in dem Bereich einen beachtlichen Teil an Migranten haben. 40% der Beschäftigten in der Gebäudereinigung haben keinen deutschen Pass. Wir haben circa 650.000 Beschäftigte in der Gebäudereinigung in Deutschland. Das macht circa 1,5% der Beschäftigten aus in diesem Land. Ja, wir haben aktuell, Gott sei Dank, muss man sagen, einen Flächentarifvertrag, den die IG Bau umsetzen konnte. Das heißt, in Deutschland gelten für alle Gebäudereiniger und Gebäudereinigerinnen dieselben Konditionen bezogen auf Lohn. Wir haben einen Branchenmindestlohn von 13,50 Euro für die Unterhaltsreinigung. Und entsprechend haben sich alle Arbeitgeber, also alle Dienstleister, ja, also alle Outgesourcen, die jetzt für andere Unternehmen sozusagen die Reinigungsleistung anbieten, daran zu halten. Wir haben 30 Tage umsetzen können, auch 10 Tage mehr als der Gesetzgeber vorschreibt. Wir haben 20 Tage Urlaub in Deutschland und bei einer 5-Tage-Woche. Und da im Tarifvertrag sind halt 10 Tage mehr verankert. Genau. So ein bisschen von meinem Alltag. Ich komme in so einen Betrieb. Ist immer auch schwer, die Vorarbeit. Wie komme ich in einen Betrieb, welcher eigentlich nicht in meinem Einzugsbereich ist? Ja, ich bin jetzt in einem Metallbetrieb XY. Ja, wie kann ich dann die Reinigungskräfte erreichen? Das bedeutet natürlich eine Vorarbeit. Ich versuche über die Betriebsräte, wenn es da schon Strukturen gibt, dann entsprechend in den Betrieb zu kommen und dann vor Ort die Reinigungskräfte anzusprechen. Warum, wieso, weshalb? Selbstverständlich will halt geregelte Rahmenbedingungen für die Kolleginnen vor Ort, für die Kollegen vor Ort. Denn es ist immer so eine Büchse der Pandora, wenn ich da irgendwo im auftauche. Erstmal, oft wollen sie nicht direkt mit mir sprechen, weil sie wissen nicht, wer ich bin. Das ist natürlich erstmal so dieser Erstkontakt. Ja, wer ist dieser Typ, der mir jetzt irgendwas erzählen will? Und dann kommen natürlich erschwerend hinzu die Sprachbarrieren. Ja, ich spreche einige Sprachen, aber jetzt nicht wirklich so viele, dass ich mich mit allen unterhalten kann. Und bedeutet dann, dass es dann immer, ja, so der Kommunikationsaufbau ist sehr schwer. Und wenn man dann tatsächlich ins Gespräch kommt, dann beginnt es, ja, meine Stunden werden nicht komplett bezahlt, ja, Überstunden schon gar nicht. Ich bekomme Zeit für ein Zimmer, für ein Objekt, was jenseits von Gut und Böse ist. Bei den Tariferhöhungen, die ihr als Gewerkschaft aushandelt, werden mir direkt danach einfach die Zeiten gekürzt. Das heißt, ich verdiene dasselbe. Auf dem Vertrag habe ich dann eine Viertelstunde weniger Zeit. Aber letztendlich muss ich trotzdem, also ist es ja unmöglich, eine Zeit zu schaffen, muss ich in meiner Freizeit letztlich das alles tätigen. Unbezahlten Anführungszeichen. Ja. Und ja, und das sind so die Schwierigkeiten, die es dann immer wieder gibt. Und das ist durchweg in der Branche ähnlich. Das ist jetzt kein Einzelfall. Nichtsdestotrotz, sobald sich dann die Beschäftigten organisieren, da schaffen wir tatsächlich dann auch Strukturen reinzubringen. Auch immer wieder Erfolge, dass wir auch Betriebsräte dann auch in den Unternehmen, in den Bereichen wählen können. Wobei das dann auch immer eine Problematik auf sich hat, weil diese Unternehmen, die schreiben immer wieder diese Objekte aus, dann kommt ein neuer Dienstleister, der halt günstiger sozusagen seine Dienstleistung anbietet und dann sind alle Reinigungskräfte dann erstmal sozusagen arbeitslos, werden gekündigt und einige werden dann von dem Nachfolgedienstleister übernommen. Das heißt, der Betriebsrat hat auch in der Regel oft leider ein Ablaufdatum, bis halt die neue Auftragsvergabe erfolgt. Und ja, also das sind so ein bisschen die Problematik, die es in der Gebäudereinigung gibt. Also wie ich schon gesagt habe, das ist weiterhin es ist ein Niedriglohnsektor. Bei 13,50 Euro kann man sich ausrechnen, was man dann im Monat brutto hat, ja, bei einer Arbeitszeit von 163 Stunden. Das ist die Arbeitszeit in der Gebäudereinigung. Das ist dann Bruttoverdienst, ja, und netto, je nach Lohnsteuerklasse, ja, kann man sich ausrechnen, was übrig bleibt. Genau, vielleicht eine Anekdote zu den Sprachbarrieren. Die hatte ich auch gestern am 1. Mai auf der Bühne so ein bisschen erzählt, was da so auch vorfällt. Ich war da relativ neu, es ist 2016, war ich in einer Klinik hier in Südwürttemberg unterwegs, eine private Klinik. Und da hat mir eine Kollegin berichtet über ihre Arbeit, also über ein Problem, was sie hatte. So. Und ich habe nicht verstanden, was sie mir erzählen wollte. Also ich dachte, sie drückt sich nicht korrekt aus. Ja. Weil sie hat mir gesagt, dass sie so wenig Zeit hätte, dass sie jetzt in ein Patientenzimmer reingucken müsse. Und wenn es sauber ausschaut, dann ist es gereinigt, so. Dann geht's ins nächste. Und das, also, Ich bin damit nicht irgendwie klargekommen. Also ich dachte, sie drückt sich falsch aus, sie will mir was anderes erzählen. Und eigentlich war ich der sie nicht verstehen wollte, weil es war tatsächlich so. Es ist die sogenannte Sichtreinigung. Ja, das ist, also kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Also unfassbar. Und tatsächlich, sie hat sich eigentlich perfekt ausgedrückt, aber ich habe es einfach nicht verstanden, weil es war jenseits von meinen Vorstellungen zu dem Zeitpunkt. Also sie haben so wenig Zeit, dass der Arbeitgeber, der Vorgesetzte sagt ihnen, so und so wird's gemacht, ja, damit du halt alle Zimmer letztlich fertig bekommst. In den Zimmern, wo es gut ausschaut, die sind dann gereinigt, dann gehst du halt ins nächste Zimmer. Also Wahnsinn.
Man unterschreibt ja für jedes Zimmer dann noch irgendwie auf so einem Laufzettel. Das ist
genau.
Ganz spannend. Das zeigt aber schon auch irgendwie, dass das eine Branche ist, wo der Konkurrenzkampf ziemlich über den Preis läuft. Und Preis heißt im Prinzip Personalkosten, also Lohnkosten der Leute, die dort arbeiten. Ne?
Genau, also ich würde sagen, in den 90er Jahren war es halt so eine Torte, die es zu verteilen gab. Es waren goldene Zeiten, alles wurde outgesourced, das heißt, man hatte einen neuen Markt, den man erschließen konnte. Ja. Mittlerweile ist der Markt schon komplett vergeben und man kämpft um Anteile und das wird tatsächlich dann über die Lohnkosten getätigt, weil also die Reinigung ist eigentlich für alle gleich, du brauchst dieselbe Zeit. Es sind ähnliche Rahmenbedingungen, also produktiver kann man nicht werden. Wie bekommst du neue Aufträge? Ja, indem du halt günstiger letztlich dich da bewirbst, ganz einfach. So, und dann bekommt der Günstigste bekommt den Auftrag und dann geht es letztlich auf Kosten der Beschäftigte.
Ja, das heißt, es gilt da eine Grenze nach unten zu ziehen, sozusagen, unter die man nicht mehr schreiten kann.
Genau, also eigentlich dafür ist ja unser Branchenmindestlohn da und auch die Allgemeinverbindlichkeit, genau, das habe ich glaube ich nicht gesagt. Also wir beantragen immer wieder die Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Das heißt, dass dieser Branchenmindestlohn bundesweit bindend ist für alle Reinigungsunternehmen. Das wird auch immer wieder letztlich so durchgesetzt. Und das ist ja letztlich was wir umsetzen wollen, dass man halt nicht auf Kosten der Beschäftigten arbeitet. Aber dann kommen halt natürlich auch wieder neue Formate zum Vorschein, wie zum Beispiel, dass man dann einfach die Arbeitszeit reduziert bei den Beschäftigten. Ist natürlich nicht zulässig, ja. Aber klar, wo kein Kläger, kein Richter. Und wenn die Kollegen, die leider oft nicht organisiert sind bei uns in der Gewerkschaft, ja, nicht wissen, an wen sich wenden, sich nicht trauen, ja, dann ist es so, dass dann plötzlich 15 Minuten weniger bezahlt wird. Ja,
ist wahrscheinlich auch spannend, beziehungsweise schwierig, Leute über ihre Rechte aufzuklären oder Leuten ihre Rechte nahezubringen, wenn man sich nur schwer mit ihnen verständigen kann. Natürlich ein Riesenproblem und ich denke auch, dass das ein Stück weit ausgenutzt werden kann, wenn die Leute unwissend sind.
Ja, ich spreche oft immer von der doppelten Ausbeutung, ja, also dreifache Ausbeutung. Wir haben einmal sind es zu 75% Frauen. Dann hast du nochmal die Komponente Migranten, die halt wenig Deutsch können. Und dann, ja, hast du sie ja nochmal im Niedriglohnsektor und die werden dann wirklich ausgebeutet, wie es nur geht. Und dann kommt auch nochmal eine Komponente dazu. Mal mehr, mal weniger. Es ist ja auch immer ein bisschen regional abhängig, wie die Agenturen für Arbeit oder auch das Jobcenter agiert. Aber ich bekomme immer wieder zu hören von den Beschäftigten, alles bloß nicht wieder zurück zum Jobcenter. So, das heißt, da gibt es auch so eine strukturelle, institutionelle Druck gegenüber den Beschäftigten, dass sie dann egal welche Arbeit und egal welche Arbeitsbedingungen dann auch annehmen. Ja. Und dann, wenn man alles summiert, dann hat man halt das Ergebnis, was wir haben. Wobei man auch sagen muss, wir haben natürlich auch, und das ist ganz gut, in vielen Unternehmen auch tatsächlich dann Strukturen schaffen können, die auch längerfristig halten, auch Betriebsräte, die dann auch längerfristig agieren. Ja, also man sieht da schon, wenn die Beschäftigten es wollen, wenn sie sich einsetzen, wenn sie auch sich letztlich den Schritt gehen, sich gewerkschaftlich dann zu organisieren und zu engagieren, dass man da auch positive Erfolge dann auch umsetzen kann und die auch nicht immer, aber es kommt immer wieder vor, dann auch dauerhaft letztlich bestehen bleiben.
Fortschritte sind also machbar, wenn man es denn angeht. Wir sprechen gerade über sozusagen Outsourcing in Unternehmen im Grunde genommen. Sagen wir mal, ich bin Autohersteller, ich stelle Autos her, ich source die Kantine aus, ich source die Reinigung aus, wie auch immer. Es gibt natürlich auch ganze Branchen, in denen es prekär zugeht, die komplett ausgesourced werden aus ganz Deutschland heraus. Ich denke da an die Textilindustrie und so weiter und so fort. Darüber werden wir uns vielleicht gleich noch ein bisschen mehr unterhalten, nach noch einer kleinen Musikpause. Burning Spear hier mit Slavery Days. Bis gleich.
Weltfunk.
Genau, der Weltfunk. Ihr sitzt vielleicht vor dem Radio, hört uns über die 102,6. Vielleicht sitzt ihr aber auch vor dem Rechner, am Smartphone oder wo auch immer und hört uns über
www.freefm.de.
Genau, www.freefm.de. Da könnt ihr uns natürlich auch hören. Da gibt's auch die Mediathek. Da sind wir dann 7 Tage nachzuhören. Und wenn ihr dann immer noch Bock drauf habt, dann gibt's die Sendung für immer als Podcast ohne Musik. Genau, wir sind beim Thema Gewerkschaftsarbeit weltweit. Wir haben gesprochen über den deutschen Niedriglohnsektor, über die Gebäudereinigung, die Probleme, die Menschen dort zu organisieren, die Probleme in den Arbeitsbedingungen dort. Und wir haben auch so ein bisschen über Outsourcing gesprochen und was das so für Probleme nach sich zieht. Jetzt fragt man sich ja schon, beziehungsweise ich habe mich das schon des Öfteren gefragt. Es gibt ja Gesetze für alles und jedes. So irgendwie, also es gibt Regeln für, wie schnell darf ich fahren, es gibt Regeln für, wie trenne ich den Müll richtig, es gibt ein Mietrecht, es gibt Gesetze. Aber in der Arbeitswelt gibt es natürlich auch ein paar Gesetze, aber es ist irgendwie eine Aushandlungssache zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden. Also das ist immer so ein Verhandlungsding. Da gibt es keinen Staat, der sagt, so und so müsst ihr es machen. Gibt es da nicht ein paar grundlegende Sachen, auf die sich alle irgendwie geeinigt haben, so ein paar Dinge, wo es heißt, okay, das und das muss irgendwie vorhanden sein, wird staatlich geregelt per Gesetz?
Also es gibt tatsächlich einige Grundprinzipien. Da will ich noch mal kurz in die Vergangenheit blicken, und zwar zu meiner Studiezeit. Das war 2008, meine ich. So in dem Bereich. Und ich habe einen Nebenjob in einem Callcenter gearbeitet, und das war so ein Marktforschungsinstitut, und da hatten wir eine längerfristige Studie von der ILO, von der International Labour Organization, und ich musste dann per Zufallsprinzip Menschen anrufen und zur Erwerbstätigkeit fragen, und dann musste man halt alle 6 Wochen gab es dann sozusagen eine Folgebefragung, und Tenor war halt, wie viele Stunden man in der Woche gearbeitet hat, was man verdient hat, genau, und es war halt eine Studie zu der Erwerbstätigkeit in Deutschland und wie sich diese verändert. Und die ILO ist tatsächlich auch eine Unterorganisation innerhalb der Vereinten Nationen. Und da haben sie tatsächlich 5 Grundprinzipien vereinbart, die, ich meine, von 123 Ländern auch ratifiziert wurde.
Das heißt, das gilt weltweit, annähernd weltweit?
Ja, genau. Und zwar sind die Grundprinzipien die Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, Beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit, Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Genau, das sind so die 5 Grundprinzipien, auf die man sich geeinigt hat. Aber ich glaube, die Realität sieht tatsächlich dann bis dato weiterhin anders aus. Auch zum Thema Zwangsarbeit ist es ja, oder Sklavenarbeit, ist das, glaube ich, ist weiterhin ein Thema. Und dazu vielleicht ein paar Worte. Ich würde sagen, ja, sklavenähnlich, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber eine Erfahrung aus Bolivien, aus La Paz tatsächlich, das kann man auch übertragen auf viele arme Schwellenländer, da sind sehr, sehr viele Frauen beschäftigt als Putzhilfen, als Haushaltshilfen. In Bolivien war es so, dass es sind überwiegend Indigene, die diese Tätigkeit übernehmen, Analphabeten, die dann irgendwo anfragen, ob man nicht da arbeiten kann. Und es war so zum Teil, dass da zum Teil gar keine Arbeitsverträge ausgehändigt wurden oder halt Arbeitsverträge, die dann schmackhaft gemacht wurden, indem man denen gesagt hat, ja, du arbeitest 24 Stunden hier im Haus, das ist deine Arbeitszeit, aber das bedeutet, du kannst ja auch hier schlafen. So, ne? Und oft sind das dann auch alleinstehende Mütter, ja, und dann gibt es halt diese Abhängigkeit, ne? Also so ein richtiges Abhängigkeitsverhältnis. Sie wohnen mit den Kindern dann bei dem Chef sozusagen. Es kommt immer wieder zur sexuellen Ausbeutung, Missbrauch tatsächlich. Und du bist da wirklich verhaftet in dieser Situation und es gibt scheinbar keinen Ausweg. Und vor circa 5 Jahren hat sich tatsächlich dann sozusagen eine Gewerkschaft gegründet in La Paz, die genau diese Arbeitnehmerinnen überwiegend vertritt. Das ist die Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia. Das ist ein langer Name. Könnte ich auch sehr schwer übersetzen. Das ist ja die Gewerkschaft, die Arbeiterinnen in Bolivien vertritt. Genau. Und die haben auch tatsächlich gute Erfolge erzielen können, letztlich in den letzten Jahren, vor allem auch Öffentlichkeitsarbeit getätigt oder auch einfach nur den Beschäftigten dann ihren Arbeitsvertrag vorzulesen, weil sie wussten nicht, was sie unterschreiben, ja, falls sie eins hatten, ne? Und ja, das sind so Erfahrungen, die man tatsächlich dann auch immer wieder hat, aber wo man auch sieht, dass letztlich die das Organisieren was bringt.
Das wäre aber dann schon im Prinzip ein Verstoß gegen die ELO-Kernarbeitsnorm. Ja, also, es wird jetzt natürlich wird der Arbeitgeber an der Stelle das nicht Sklaverei nennen, aber faktisch aufgrund der Situation ist es das ja. Und auch die Abhängigkeit, beziehungsweise wenn du das sagst, auch sexuelle Ausbeutung, die da stattfindet, ist ja real.
So ist es also, keine Frage. Ne? Also das ist tatsächlich Zwangsarbeit und es ist auch ganz schwer, aus dieser Situation rauszukommen, wenn du selbst keine eigene Wohnung hast, du kannst nirgendwo unterkommen, hast Kinder, ja, und du bist da wirklich eigentlich wie ein Sklave. Ne?
Ja. Wenn man diese ELO-Kernarbeitsnormen sich durchliest, anhört, Abschaffung der Kinderarbeit, Abschaffung der Sklaverei, sind ja Punkte, die sind in Deutschland schon eigentlich lange abgehakt, möchte man ja meinen. Allerdings, und im Zuge des Lieferkettengesetzes, das es ja jetzt gibt, kommt das so ein bisschen auch bei uns wieder ins Bewusstsein. Ich habe mal irgendwo gehört, jeder von uns hält sich persönlich noch einen Sklaven, halt nicht bei uns, aber halt woanders auf der Welt. In Firmen, die für deutsche Firmen arbeiten, deutsche Firmen beliefern, wo die Zustände halt hinsichtlich Sklaverei, Kinderarbeit beispielsweise halt schon noch anders sind. Wird sich da jetzt auch ein bisschen was ändern zumindest? Also hinsichtlich Sklaverei, Kinderarbeit in der Lieferkette von deutschen Firmen?
Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Wurde ja zum Teil immer weiter abgeschwächt, das ganze Werk. Ich meine, trotzdem sind das ja erstmal die ersten Schritte, ne? Und ich glaube, das kann man ja dann im Nachhinein nochmal verbessern, ausbauen. Aber ich meine, letztlich, es ist strukturell. Also worum geht es letztlich ein Unternehmen? Es geht um maximalen Profit rauszuschlagen. Ja, es geht einfach um Gewinne. Ja, es geht um Rendite. Und das führt natürlich immer wieder dazu, zu den Verwerfungen, die wir halt kennen. Also wie kann man höchstmögliche Rendite letztlich erzielen, indem man die Lohnkosten drückt? Ja, oder halt letztlich auf Kosten der Umwelt. Das ist ja alles direkt letztlich in Verbindung mit Gewinne, mit Rendite. Und ich glaube, solange wir halt dann auch weiterhin diese kapitalistische Form in seiner neoliberalen Ausprägung haben, wird es dann immer wieder zu diesen Verwerfungen beziehungsweise zu diesen Standards kommen, weil ich glaube, das ist eher Standard als was wir hier haben. Also wir sind eher die Ausnahme, ne? Also weltweit ist das, was wir gerade berichtet haben, ja, zum Teil Zwangsarbeit im Umwelt, Sünden, die überall gemacht werden tagtäglich, das gehört alles letztlich zu diesem Wirtschaftssystem und ich glaube, es ist ganz schwer, das innerhalb diesen Rahmens dann zu überwinden. Ja.
Wenn wir jetzt mal eine, ich sag mal, postkolonialistische Perspektive auf das Ganze einnehmen und sagen, ist es vermessen zu denken, dass wir als reiche Mitteleuropäer jetzt mit einem Lieferkettengesetz uns darum kümmern, dass in die sogenannten Niedriglohnländern sich die Verhältnisse verbessern? Und da müsste man nicht viel mehr sagen, die Leute sollten sich selbst emanzipieren oder sollten ihren emanzipatorischen Kampf selbst führen, um auch selbst diese Erfahrung zu machen. Vor dem Hintergrund, ist es unsere Pflicht und Aufgabe, ein Lieferkettengesetz zu haben, oder ist es schon wieder ein patriarchales von oben herunter? Ich finde das sehr spannend, weil ich habe da schon verschiedenste Meinungen dazu gehört. Was sagt ein Gewerkschafter dazu?
Also ich würde ja nicht als Gewerkschaftler antworten. Ich glaube, da hat die Gewerkschaft auch keine klare Antwort drauf. Ja, ich glaube, dass... Also ich glaube, ich will auch nicht so weit ausholen. Ich glaube, generell ist der Ansatz richtig. Ja, also wenn man bestimmte Sachen bewegen kann, warum nicht? Ja, also finde ich gut, und vielleicht auch das so ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, auch wenn das nur was bewegt, dass man vielleicht dann sich bewusst damit auseinandersetzt. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein Fortschritt. Aber ich glaube nicht, dass wir damit letztlich das Problem lösen können. Ich sehe jetzt aus der Perspektive jetzt nicht so Neokolonialismus und dass man jetzt irgendwie einem anderen Land irgendwas überstülpen möchte, das glaube ich nicht. Aber, und da würde ich dir, ist meine klare Position, ich glaube, das ist, jedes Land muss selbstbestimmt letztlich seinen Weg gehen. Und was wir natürlich von hier aus machen können, wir können uns klar und deutlich immer gegen Sanktionen aussprechen, weil Sanktionen ist immer das Mittel für unliebsame Regierungen, die dann bestraft werden unsererseits, ja, weil sie letztlich nicht agieren, wie wir das wünschen. Und das ist ja letztlich ein bewährtes System, was dann immer wieder Regierungen, auch demokratisch gewählte Regierungen, zu Fall bringt, ja, weil letztlich dann nicht die Interessen der reichen Industrienation gewahrt werden, sondern tatsächlich dann die Interessen von den Menschen vor Ort letztlich dann. Und ich glaube, das ist eher so der Weg, dass man die Völker unterstützt, ja, wenn halt da Kämpfe stattfinden, egal wie, über Gewerkschaften, internationale Solidarität, ja. Es gibt auch freiwillige Brigaden, die immer mal wieder unterwegs sind weltweit und solidarisch aktiv sind. Das kann man natürlich machen.
Spannend. Ich schlage vor, wir machen noch eine kurze Musikpause, bevor wir dann zum Endspurt kommen, hier bei FreeFM im Weltfunk mit dem Thema Gewerkschaftsarbeit weltweit und unserem Gast Esteban von der IGBAU. Bis gleich. Alabama Shakes wollen nicht mehr kämpfen. Schade eigentlich. Dabei sollte man das doch eigentlich tun. Hier beim Thema Gewerkschaftsarbeit weltweit mit meinem Gast Esteban, immer noch 102,6, und er hört immer noch FreeFM. Genau, ja, don't wanna fight no more, aber eigentlich schon. Kämpfen muss man in der Gewerkschaftsarbeit weltweit wohl umso mehr. Ist es in Deutschland jetzt nicht lebensgefährlich, sich gewerkschaftlich zu organisieren? In manchen Gegenden aber schon. Wo und wie sieht das aus?
Ja, da würde ich gerade mit einem Statement beginnen, und zwar zunächst auf Spanisch. Mataron a miles de sindicalistas solo para aumentar las ganancias. Es wurden tausende Gewerkschaftler ermordet, nur um die Gewinne zu erhöhen. Das hat Gustavo Petro, der Präsident Kolumbiens, letztes Jahr in einem Gespräch erwähnt. Ist tatsächlich so, es werden weltweit immer noch Gewerkschaftler und Gewerkschaftlerinnen ermordet. Allein in Kolumbien wurden in den letzten 3 Jahrzehnten, also von 19, ein bisschen länger der Zeitraum, von 71 bis 2023, 15.810 Gewerkschaftler direkt irgendwelchen Menschenrechtsverletzungen letztlich begangen, und davon sind ermordet, Sekunde, 3.322. Dazu kommen 449 versuchte Morde, und 254 Gewerkschaftler wurden verschleppt und sind nie wieder aufgetaucht. Das sind nur Zahlen aus Kolumbien, wobei man sagen muss, dass tatsächlich Kolumbien das gefährlichste Land weltweit für Gewerkschaftler ist. Hat auch so ein bisschen mit der Geschichte zu tun, ja, mit der Guerilla und den Paramilitärs, die jetzt seit Jahrzehnten dort aktiv sind. Aber es ist tatsächlich so, dass dort dass es dort sehr, sehr gefährlich ist, sich gewerkschaftlich zu engagieren und dass bis heute, ich glaube, 95% der Morde an Gewerkschaftler überwiegend in Kolumbien und in Lateinamerika erfolgen.
Genau. Wer begeht diese Morde? Die Arbeitgeber?
Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich jetzt bezogen auf Kolumbien. Es sind nicht nur Arbeitgeber, es sind auch Paramilitärs, die dann auch versuchen, weil das natürlich dann Ikone sind, die Gewerkschaftler, Angst in der Bevölkerung zu schüren, in den Gemeinden, indem sie halt diese Person dann tatsächlich ermorden und damit versuchen sie eine Signalwirkung an alle anderen zu schaffen. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass dass es Auftragsmorde sind. 95% der Auftragsmorde bleiben ungeklärt, das heißt ungesühnt. Und die Aufgeklärten, letztendlich landet man in der Regel tatsächlich auch bei den Arbeitgebern, dass die das in Auftrag geben, beziehungsweise ist das dann die logische Schlussfolgerung, weil oft sind das dann tatsächlich nur der kleine Auftragskiller, der dann den Preis bezahlt. Und auch wenn er dann den Auftraggeber nennt, wird oft der nicht zur Rechenschaft gezogen. Ja.
Geht diese Strategie denn auf? Oder macht das die Leute nur verbissener in ihrem Arbeitskampf?
Also ich würde sagen, teils, teils. In Kolumbien, ja, es geht auf. Du hast einen Organisationsgrad von gerade mal 4% der Beschäftigten. Das ist nichts. Und diese 4% sind überwiegend im öffentlichen Sektor verortet, also nicht in der Privatwirtschaft. Peru 5% Organisationsgrad. Chile ein bisschen höher, 12%. Ja, die am besten organisiertesten Arbeiter sind die Argentinier mit 35%. Ja. Aber es spiegelt sich tatsächlich wieder, umso höhere Gewalt gegenüber Gewerkschaftler angewandt wird, ja, umso niedriger ist auch der Organisationsgrad. Also da gibt es eine direkte Korrelation und es zahlt sich tatsächlich aus. Ja. Und das ist natürlich bitter, ja, dass es so ist. Aber es ist tatsächlich, wenn man sich die Geschichte anschaut, das ist ja nichts Neues. Ja. Auch hier in Europa gab es große Arbeitskämpfe und es gibt auch Tote, ne, in der Geschichte, Arbeitnehmer, die sich eingesetzt haben und die letztlich dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. In Chile gibt es auch die Massacre Santa Maria, die sich dann auch sozusagen Anfang des letzten Jahrhunderts ereignet hat, bei der knapp 3600 Menschen 1907 ermordet wurden. Das waren halt Salpeter-Arbeiter, die haben halt in Salpeterminen gearbeitet. Das war ja damals sozusagen das Nonplusultra für die Düngung in der Landwirtschaft. Und letztlich wurden sie dann 1907 am 21. Dezember ermordet, weil sie in die Stadt nach Iquique gefahren sind oder gelaufen sind tatsächlich, um für einen höheren Lohn einzustehen. Das heißt, es zieht sich in der Geschichte, ja, bis heute. In einigen Ländern ist es natürlich stärker ausgeprägt, wie in Kolumbien zum Beispiel, in Peru, ja. In Guatemala ist es deutlich zurückgegangen tatsächlich. Bis vor einigen Jahrzehnten war es auch sozusagen auf der Top-10-Liste. Also es gibt tatsächlich in einigen Ländern eine Besserung. In anderen Ländern ist es tatsächlich weiterhin sehr, sehr gefährlich, sich gewerkschaftlich zu engagieren.
Das ist ein großer Kontrast zu Deutschland, wo man das ja mehr oder weniger, also ohne Gefahr fürs eigene Leben tun kann. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage, eine ganz kurze Frage. Gibt es das richtige Leben im falschen System? Ich meine, man kämpft als Gewerkschaftler ja innerhalb des Kapitalismus.
Ja, also ich würde als Gewerkschafter antworten. Ich meine, ich sehe die Gewerkschaftsarbeit, wie das Marx definiert hat, im Doppelcharakter der Gewerkschaften. Es geht einmal um hier und jetzt, um bessere Lebensbedingungen, mehr Lohn und mehr Gehalt. Dann gibt es einen zweiten Standbein, natürlich, dass man sieht und schaut, diese Gesellschaftsform zu überwinden, diese Wirtschaftsform zu überwinden, dass wir halt eine solidarische Gesellschaft mit einer solidarischen Wirtschaftsform aufbauen.
Es geht schlussendlich also dann doch noch um die ganze Bäckerei, anstatt um den größeren Kuchenanteil.
Zumindest nach meiner Auffassung ja, sollte so sein, weil sonst bewegen wir uns immer nur auf der Oberfläche und die wird weiterhin Ungleichheit, Armut, Hunger und Leid generieren.
Und damit kommen wir auch zum Schluss im heutigen Weltfunk. Vielen Dank, Esteban, für den Statements und dass du hier gewesen bist und uns über die Gewerkschaftsarbeit weltweit erzählt hast. Herzlichen Dank.
Ich habe zu danken. Genau.
Von uns gibt es jetzt noch ein Tschüss und wir hören uns in 4 Wochen wieder beim Weltfunk auf 102,6. Bis dahin.
Alles Ciao. Gute.